der Titel von der Botschaft heute. Und er ist nicht nur für Männer interessant. Die schönste Definition für Männer, die ich gehört habe, die kam von dem inzwischen verstorbenen Edwin Lewis Cole, der sagte: Ein guter Liebhaber ist ein Mann, der eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenstellt. Alles andere kann jeder Hund. Stimmt doch, oder? Unser Josef ist Deckrüde, das kann der, das ist kein Problem. Wenn da heute die Hündin, morgen die Hündin kommt, das macht Josef nichts, das ist keine Kunst. Aber eine Frau ein ganzes Leben lang zufriedenzustellen, das ist ein Wert, der muss erstmal erreicht werden. Wir üben alle fleißig, ihr Männer, stimmt's? Amen. Ich rede aber heute von einer Liebhaberschaft, ja, die ein bisschen mehr geistlich ist und ja, so eigentlich angeschlossen werden kann an das, was ich vor dem Lobpreis gesagt habe. Ich gesagt habe, wir haben ja einen Blumenstrauß heute mitgebracht für unseren Bräutigam. Und dieser Blumenstrauß, der welkt natürlich hier und da und er will erneuert werden. Ja, und wir können immer wieder Blumensträuße, geistliche Blumensträuße mitbringen für unseren Jesus. Und darum geht es heute so ein bisschen. Ich hätte die Predigt auch nennen können, die 12 Ausrufezeichen der Liebe. Weil da habe ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich habe mich entschieden, sei ein guter Liebhaber ist eine herausfordernde Botschaft für uns alle. Die Botschaft wird wieder ein Konzentrat sein, aber das seid ihr von mir gewöhnt. Das heißt, die Kassette mitzunehmen oder die CD ist kein Fehler. Man wird sie bei mehrmaligem Hören immer noch neue Dinge entdecken, die man dann auswählen kann und dann schauen kann, was ist drin. Kennt ihr, es gibt Leute, die geben euch Plätzchen, wenn sie predigen, und andere geben euch dicke Teigklumpen. Und ich bin eher so der Teigklumpengeber. Ja? Die kann man auswählen, da kann man ganz viel rausholen. Plätzchen ist halt nun mal fertig. Das ist ein gebackenes Plätzchen, das kann ich essen und dann ist es aber auch fort. Und ich möchte aber hier, dass wir ganz viel zum Arbeiten haben für uns. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Liebe, der Kraft und der Zucht. Und dieses Wort ist aktueller denn je. Liebe, Kraft und Zucht. Das ganze Jahr über predige ich schon über diesen Vers. Und auch heute geht es darum, das zweite Mal, wo ich über das Wort Liebe spreche. Ich habe es ja schon mal gemacht, vor 2-3 Wochen. Und jetzt rede ich über Liebhabersein, Liebhaberschaft. Und ich habe mal so nachgeschlagen, habe euch auch eine Folie dazu mitgebracht. Hab mal nachgeschlagen und studiert, was steht denn da so im Groben über Liebe? Wenn wir mal nicht nur 1. Korinther 13 uns anschauen, das kennen wir sicher alle, das Hohelied der Liebe, aber die ganze Bibel ist voll davon, insbesondere das Neue Testament spricht so oft und so viel über Liebe wie über wenig sonst. Ich habe diese Dinge mal genannt, To-Dos für alle Christen. Gläubige sollen, habe ich deswegen auch geschrieben, und nicht Gläubige können dürfen, sondern ich glaube wirklich, gläubige Christen sollen Liebe zu Menschen anziehen. Das heißt also, ich kann als Christ, ihr könnt diese Stellen im Einzelnen nachlesen, das machen wir jetzt nicht hier, die stehen dahinter, schreibt sie euch auf, studiert sie nach. Liebe zu Menschen anziehen. Das heißt, ich als Christ kann also durchaus auch ohne Liebe zu Menschen sein oder eben nur mit einer ganz geringen Liebe zu Menschen. Das geht. Das ist mir oft begegnet. Das ist nicht so schwierig, weil es ja eine Entscheidung ist, zu lieben. Das sage ich nachher noch ein bisschen mehr zu. Etwas anzuziehen ist eine Entscheidung. Jeder von euch hat heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Preist dem Herrn, ihr habt alle was angezogen. Schön, dass ihr alle hier schön angezogen seid. Und nur wir ziehen natürlich auch andere Dinge an, die nicht aus Stoff sind, sondern aus geistlichen Elementen, die man nicht sofort sieht, sondern die man im Charakter eines Menschen mit der Zeit erst herausfindet, je näher man ihn kennt. Und da ist Liebe eben ein Bestandteil. Hab ich sie angezogen oder ist sie fern von mir? Liebe zu Menschen erstreben, sagt uns der Korintherbrief, der erste. Ich kann es also erstreben. Spricht viel dafür, dass es nicht nur ein Automatismus ist, obwohl wir wissen, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herz. Das ist auch wahr. Nur ist es, denke ich, so ähnlich wie mit dem Glauben auch, wo die Bibel sagt, wir haben das Maß des Glaubens. Das heißt aber noch nicht die Vollendung oder die höchste Möglichkeit, das höchste Potenzial davon, sondern lediglich einen Samen. Und so ist ein Samen der Liebe in unserem Herzen drin. Das will aber gepflegt werden, damit will was gemacht werden. Wenn ich den Samen von einem Apfelbäumchen nur auf der Fensterbank lagere, dann werde ich nie ein Apfelbäumchen daraus bekommen und auch nie Äpfel ernten. Und so ist es mit unserem Glauben und so ist es mit der Liebe. Wenn ich die nicht einsetze, wenn ich da nicht was mitmache, das nicht aussähe, dann passiert auch nichts. In der Liebe zum Menschen sollen wir überströmend sein. Spätestens hier merken wir, welche Herausforderung Jesus für unser Leben ist. In der Liebe überströmend. Das heißt ganz plastisch, wenn du auf deiner Arbeitsstelle an deiner Maschine stehst oder an deinem Schreibtisch sitzt, dann sollte es eigentlich so sein, dass die Liebe von dir heraus deinen Nachbarn noch erreicht, ohne dass du viel tun musst. Einfach weil er merkt, Mensch, also der hat eine Ausstrahlung und der, also wie der reagiert oder wie der redet nicht über andere mit, der lacht nicht über gewisse Witze und der ist so ernsthaft und doch so interessiert an jedem und hilft. Und weißt du, das ist Liebe, oder? Die strahlt aus, wie so radioaktive das Material. Wir hatten mal so in meiner Ausbildung als ABC-Abwehrsoldat, so nannte sich das damals, haben wir so ein Kistchen gezeigt bekommen und darin war wirklich richtig radioaktives Material. Da hat er einen Geigenzähler hingehalten, der Feldwebel, der uns da ausgebildet hat. Da wurden uns allen ganz anders, weil wir wussten ja nicht so viel drüber, aber wir wussten, so ganz gesund ist es nicht, in der Nähe von so Zeugs zu sein. Aber genau andersrum verhält es sich, wenn die Liebe ausstrahlt. Wenn du Liebe ausstrahlst, dann ist es nicht das wie der radioaktive Aufkleber, wenn der irgendwo drauf ist. Jeder geht so weit wie möglich davon weg. Viele halten sich kein Handy und keine Mikrowelle, weil sie darüber einiges gehört haben. Aber wenn sie hören, dass du Liebe ausstrahlst und das merken und das sehen, dann ist es wiederum herausfordernd zu sehen, wie viele Leute in deiner Nähe suchen werden, deinen Rat suchen werden, einfach deine Anerkennung suchen. Und du wirst viele offene Türen haben, um vom Herrn zu erzählen. Ja, was ich jetzt mache, ist ja einander zur Liebe zu Menschen anreizen. Ich bin heute ganz reizend und ganz bewusst reizend. Ich möchte uns anreizen dazu, dass wir die Liebe zum Menschen vergrößern. Dass wir damit wuchern mit diesem Pfund, was wir alle haben, in einer gewissen Größenordnung, dass wir das einsetzen. Aufrichtig zu Menschen sein. Das sagt uns viele Bibelstellen. Unsere Liebe muss echt sein. Ist sie nicht echt? Ist sie nichts wert? Die Menschheit ist gewohnt, dass Leute Liebe oder liebevolles Benehmen vorheucheln und dann, wenn der Druck kommt, spätestens dann sieht man ja, was noch übrig ist von der Liebe. Das kennen sie aus der Politik, das kennen sie aus dem Showbusiness. Ja. Solange die Fans brav die Platten zahlen, da wird dann gelächelt und dann wird ganz viel, ich liebe euch alle auf den Konzerten, ihr kennt diese Sprüche. Ja. Und dann, wenn das eben nicht mehr ist, auf einmal ist er nicht mehr zu haben für irgendjemanden. Und schimpft vielleicht noch über die Fans, all das kennen wir. Und in der Politik genauso, ist er gewählt, wunderbar. Oder bis er gewählt ist, wunderbar. Und dann weiß man nicht so recht, was passiert. Dann sieht man, was ist noch übrig davon. Und so sucht die Menschheit echte Liebe seit jeher. Und wir wissen, dass es nur eine Quelle ist, wo sie zu finden ist. Und die heißt Jesus Christus. Wir wissen aber auch, dass Jesus Christus nicht mehr auf Erden ist, sondern zur Rechten des Vaters sitzt und gesagt hat, ich habe alles getan. Ich habe mich jetzt sozusagen zurückgezogen. Aber nicht ganz ohne Stellvertretung. Ich habe meinen Heiligen Geist gesandt in meine Kinder und denen habe ich klar den Auftrag gegeben, meine Liebe in Existenz zu bringen und sie zu multiplizieren. Stimmt's? Insofern bist du heute die Liebesquelle, die die Menschen anzapfen sollen. Es ist so. Du sollst die Werke tun, die Jesus getan hat und größere. Und wenn du die Menschheit nicht liebst, wenn du deine Nachbarn nicht liebst, dann tut es wahrscheinlich niemand. Ich rede jetzt von der Agape-Liebe. Und der Liebe, die trotzdem liebt. Nur die kann die Feinde lieben, die andere schafft das nämlich nicht. Die Phileo, die Freundesliebe oder das Erotische an Liebe, das ist immer eine Liebe, die was fordert. Die will was, die liebt dich, weil du so bist, wie du bist, weil du das kannst, was du kannst. Aber die ist nie bedingungslos. Bedingungslose Liebe ist die Liebe, die Gott hat für uns und die auch nur Gott multipliziert in uns und durch uns. Amen. Uneigennützig soll sie sein. Unleidenschaftlich soll sie auch sein. Eben, wo ich gebetet habe, hat Gott noch so in mein Herz einen Satz geredet und der war ganz erstaunlich für mich. Ich habe ihn mir noch handschriftlich dazu geschrieben. Er sagte, die Liebe ist die Summe deiner Möglichkeiten. Das ist die kürzeste und einfachste Definition, die ich je von Liebe gehört habe. Die Liebe ist die Summe deiner Möglichkeiten. Mit anderen Worten, die Liebe, das Maß der Liebe, die du hast, bestimmt die Möglichkeiten, die du hast. Verstehst du? Wenn du keine Liebe hast, kannst du vielleicht vieles tun, aber es wird nichts bleiben. Es wird nichts von Wert bleiben. Es wird dir nichts nützen. Es wird nichts da oben dir vorausgehen, sozusagen. Aber alles, was aus Liebe geschieht, sagt das Wort Gottes, das hat ewige Frucht. Das wird bleiben. Ja, sei Gott. Und ich habe eine Schriftstelle heute mitgebracht, so als Basis, eben nicht 1. Korinther 13. Da sind manche schon immun gegen. Römer 12. Ja, auch Paulus hat was geschrieben über die Liebe. Römer 12, 9 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Spätestens hier sehen wir, wie wichtig es ist zu erkennen, dass Liebe eine Entscheidung ist. All diese Dinge geschehen nicht automatisch. Es macht nicht Klatsch, du bist wiedergeboren und all diese Dinge sind völlig normaler Alltag für dich. Sondern in diesem Moment, wo du Jesus Christus aufnimmst, fängt das an zu wachsen. Und hast du das Saatgut in dir, was ein großer, mächtiger Baum werden will, ein Segensbaum. Wir haben in den letzten 1,5 Jahrzehnten so viele Ehepartner beraten. Ich weiß nicht, wie viele. Viele saßen bei uns oben auf der Couch. Einige fanden wieder zusammen, andere nicht. Aber überall war das eine Problem. Die Liebe war weg. Das war das Hauptproblem. Vieles schließt sich dann an, wenn Liebe nicht mehr da ist und das erkaltet, dann kommen viele Dinge hinzu. Aber die Wurzel ist die Liebe. Und viele davon wussten nicht, dass die Liebe eine Entscheidung ist. Gerade wenn wir Ehepaare oder zukünftige Ehepaare eine Vorbereitung haben, dann ist oft so eine Euphorie da. Kennt ihr das? Wenn man frisch verliebt ist, so die ersten 1-2 Jahre hält das ja doch stabil an. Und das ist auch vom Herrn, das hat seinen Platz. Aber was ist danach? Und in dieser Zeit entscheide ich mich, bewusst oder unbewusst, für vieles. Und das wird danach offensichtlich. Wie waren die Entscheidungen? War das nur die egoistische Liebe? Oh, ich liebe sie wegen ihrer Traummaße oder weil sie so intelligent ist oder weiß was ich. Ja? Gibt so viele Gründe, warum man jemanden lieben kann. Also diese Weil-Liebe. Und dann herauszufinden, ich kann mich auch nach einer völlig verfahrenen Situation verfahrenen Ehe wieder entscheiden für meinen Ehepartner. Und da habe ich Wunder gesehen, wie das geht. Wie Männer und Frauen sagen, ich entscheide mich neu, ich bete das jetzt. Es ist mir egal, was meine Seele fühlt. Die Seele ist ein meist angstdominiertes Ding in uns. Manchmal auch lustdominiert, aber oft angstdominiert. Das sind Früchte, das sind Ängste, Verlustängste. Ich habe da ja mal ausgiebig drüber gepredigt. Und wenn das da ist, dann nimmt meine Seele ganz seltsame Dinge an. Manchmal sehen die sogar wie geistlich aus, aber es ist nicht so. Die Seele ist angstdominiert in aller Regel. Und der Geist ist wortorientiert oder möchte es zumindest gerne sein. Der möchte gerne danach handeln, was hier steht. Und wenn da drin steht, liebe deinen Ehepartner, dann möchte er das ja gerne tun. Aber wenn die Seele zu groß ist, zu viel Einfluss hat, zu viel Angst hat, dann regiert sie wieder, wie früher, bevor der Heilige Geist in uns eingezogen ist. Und darum vergesst es nie. Vielleicht ist das der Satz, den ihr heute mitnehmt. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist lebenswichtig, das zu wissen. Denn es gibt Krisen in jeder guten Ehe. Es gibt Krise in jedem guten Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Und immer wieder zu sagen, ich entscheide mich für die Liebe. Ich liebe dich. Trotzdem all das, was ist. Und dann kommen Dinge wieder in Ordnung. Oder wenn Christen zu ihren Leitern keine Liebe mehr haben. Ich muss da gerade so an Petrus denken. Der ja in diesem entscheidenden Moment, wo Jesus ihn am meisten gebraucht hätte, oder zumindest wo er seine Liebe am meisten hätte zeigen können, weggelaufen ist und geleugnet hat, ihn zu kennen. Selbst eine kleine Magd hat ihn dazu gebracht, dass er geschworen hat, ich kenne den Mann nicht. Er, der doch so viel geredet hat über Treue und Liebe. Und da war sie nicht mehr, war nicht mehr da. Und wo Jesus nachher über seine Jünger spricht, als Auferstandener, da sagt er, sagt meinen Jüngern und Petrus. Er schließt ihn aus. Er sagt, er ist nicht mehr im Kreis meiner Jünger. Er ist ausgetreten. Aber grüß ihn doch bitte. Und sag ihn, er soll kommen. Und er trifft sie dann am See nachher, wo sie beim Fischen waren. Er holt sie. Er holt sich seinen Petrus zur Seite. Und er weiß, dreimal hat er geleugnet. Die Liebe war nicht mehr da. Hat sich geschämt und er war down und er so ein richtiger Selbstmordkandidat. Stell ich mir das vor, war Petrus drauf danach. Er war doch verliebt in Jesus, aber was war da? Und dann sagt er, gibt er dreimal diese Frage. Liebst du mich, Petrus? Und er sagt, ja. Liebst du mich mehr als die anderen? Ja, ja. Und es wird immer zögerlicher. Und er wird immer verzweifelter nach der dritten Frage dann. Und die Aufträge, die Jesus dann immer wieder gibt, weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Dieses Agape, was er einfordert. Jesus sagt, ich will die Agape von dir. Und ich will, dass du dein Leben hinlegst und das tust, was ich dir sage. Sei treu jetzt. Du hast gelernt, wie es ausgeht, wenn diese Liebe fehlt, diese Agape. Jetzt geh hin. Jetzt tu das. Und wir wissen, dass Petrus eine der allerwichtigsten Personen in der Urgemeinde war, in den ganzen Anfangsstadien der Christenheit. Er war die prägende Person neben Jakobus und Paulus und auch noch Johannes. Er war wieder da. Hätte doch keiner gedacht, oder? So einen Versager kann man doch nicht mehr einsetzen. Den kann man doch nicht mehr so eine Führungsposition geben, der so versagt hat an so einer Stelle. Ich weiß von Pastoren, die in Ehebruch gefallen sind. Ist jetzt gerade einer wieder in Berlin in der großen Gemeinde eingesetzt worden. Er ist umgekehrt, er hat sich bewiesen, hat sich über Jahre bewährt und ist jetzt wieder im Dienst. Die Liebe schafft das. Die Liebe allein kann das. Der Mensch gibt keine Chance normal in so einem Fall. Er gibt auch kein Vertrauen mehr. Aber die Liebe setzt wieder ein und führt wieder zurecht. Doch bevor wir wirklich wissen, was Liebe ist oder wie Liebe funktioniert, müssen wir diese Schriftstelle hier kennen. Ist ja mehrmals vorhanden im Neuen Testament. Jesus antwortete auf die Frage eines Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot folgendes. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Woanders heißt es, alles Gesetz und alle Propheten sind enthalten in diesen Sätzen. Und wir konzentrieren uns manchmal nur auf den ersten Part, wo es heißt, ja, liebe Gott mit ganzem Herzen und all dem. Und das stimmt. Das ist wichtig, wichtigst. Das macht uns Christen aus, wenn wir denn welche sind. Es gibt viele, die sich so nennen, aber hiervon nicht die leiseste Ahnung haben. Und ihr Leben leben, wie sie wollen und nicht, wie Gott will. Aber dieser zweite Part hat was damit zu tun, wie ich mich selbst lieben kann. Ob ich mich mit den Augen dessen sehen kann, der mich gemacht hat und der mein Vater geworden ist. Unsere Generation, mehr vielleicht als irgendeine, die zuvor da war, ist geprägt von einem kranken oder mangelnden Selbstwertgefühl. Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Ich habe so viele gesehen, die so wenig von sich hielten. Die sich teils verachteten und hassten. Einige fangen an zu essen, andere fangen an im Internet rumzumachen, andere holen sich im Sex irgendwie was ab. Wir wissen, all diese Dinge sind uns bekannt. Wir sind die Generation, die sich am wenigsten selbst liebt. Und wir beweisen uns das permanent. Nimm dir irgendeine beliebige Tageszeitung und schau rein und wirst wissen, wovon ich rede. Wir wissen nicht mehr, wie das geht, wie ich mich gesund selbst lieben kann. Ich rede nicht von Narzissmus oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich rede von einem realistischen Selbstbild. Von dem, wie Gott mich sieht. Von dem, wer ich geistlich bin. Wir leben in so vielen Bereichen unter unserem Potenzial, weil wir dieses Wort hier nicht beanspruchen, nicht ernst nehmen, nicht in unser Leben hineinfüllen, sondern weil wir doch immer noch die Dinge tun, die wir halt gelernt haben zu tun, wie wir es halt immer gemacht haben. Und dabei bekommt man natürlich auch die Ergebnisse, die wir immer eben hatten. Wenn du dich immer noch so siehst wie vor deiner Bekehrung, ja, dann wirst du auch immer noch die Ergebnisse haben. Du wirst dich wundern, wenn ich dachte, als Christ geht alles einfacher. Christsein selbst ist überhaupt keine Garantie dafür, dass dein Leben einfacher wird. Christsein selbst ist jedoch der Schlüssel dafür, dass es einfacher werden kann und siegreich werden kann. Aber ein Schlüssel nutzt mir nur was, wenn ich ihn in ein Schlüsselloch stecke und ihn rumdrehe. Ein goldenes Kettchen um meinen Hals nützt er mir überhaupt nichts. So wie das Kreuz. Ja, manche tragen es so um den Hals, mag ja schön sein, ein Symbol. Aber wenn ich es nicht wirklich praktiziere, das Kreuz, wenn das Kreuz mich nicht verändern darf, das Kreuz Christi, wenn ich nicht meinen alten Menschen daran nagel und da liegen lasse, dann wird das Kreuz mir überhaupt nichts helfen. Dann werde ich einer von vielleicht 90% der Christen sein, die in ihrem Leben Schiffbruch erleiden, Versagen erleben und sich immer wieder fragen, warum Gott das alles zulässt. Gott lässt nur eins zu, nämlich, dass du das Wort hast, dass du es in deinen Händen hast, dass du es in dein Herz hineinnehmen kannst und dass du damit dein Leben gründlich freischlägst. Warum sagt er, dass das Wort ein Schwert ist? Weil es Freiheit bringt. Ein Schwert zerstört die Ketten, die dich binden oder gebunden haben. Und Jesus macht das nicht so selbst, sondern er hat gesagt, hey, ich gebe euch das Wort und ich gebe euch den Geist. Und diese beiden Dinge zusammen sind unschlagbar, wenn du sie nur einsetzt. Solange du sie nur religiös behandelst und hier und da mal reinschaust, wird es dir nicht viel bringen. Aber wehe, wenn du sagst, ich bin Christ. Das heißt, Christus lebt in mir, Christus herrscht in mir. Und was sein Wort über mein Leben sagt, egal in welchem Bereich, das ist für mich Maßstab. Das ist für mich Maßstab. Wenn da drin steht, ich gebe meinen Zehnten, dann messe ich mein Leben daran. Tue ich das? Ist das mein Maßstab oder nehme ich irgendeinen anderen Maßstab? Ich habe jetzt keinen hier. Dann nehme ich den. Wenn da drin steht, sei deiner Frau treu oder deinem Mann treu, dann ist das mein Maßstab. Wenn da drin steht, unterordne dich deinem Leiter, deinem Hauskreisleiter zum Beispiel, dann ist das mein Maßstab. Wenn da drin steht, erziehe deine Kinder im Willen Gottes, dann ist das mein Maßstab. Wenn da drin steht, versäume aber nicht die Versammlung, dann ist das mein Maßstab. Ich könnte unendlich weitermachen. Und da drin steht, tu alles, was du tust, dem Herrn. Deine Arbeit sei der Beste. Dann ist das mein Maßstab. Natürlich kann ich sagen, nee, ich habe einen anderen Maßstab. Den mag ich hier nicht so. Der ist mir zu teuer oder der ist mir zu billig oder keine Ahnung, was du denkst. Wenn du dich auf einen anderen Maßstab verlässt, wirst du auch andere Ergebnisse erzielen. Wenn die Bibel dein Maßstab ist, wirst du die Ergebnisse erzielen, die dieser Maßstab auch verspricht. Weil da sind Bauanleitungen drin. Ganz, ganz viele Bauanleitungen für dein Leben, für viele wundervolle Dinge. Aber wenn du nach deinen Bauanleitungen baust, weil die bisher ja auch so gut funktioniert haben, dann wirst du auch genau die Ergebnisse haben wie bisher. Wenn wir als Gemeinde so weitermachen, wie wir das heute tun, dann werden wir genau dieselben Ergebnisse auch haben, die wir heute haben. Wenn du ungewöhnliche Dinge, neue Dinge hineinbringst, dann wirst du ungewöhnliche und neue Ergebnisse haben. Ich rede nicht von Sünde. Ich rede von Dingen, von Erkenntnissen, die geschehen. Oral Roberts, ein Mann, den ich sehr, sehr ehre, hat einen gigantischen Dienst gehabt jetzt seit über 60 Jahren. Der Mann ist Mitte 80. Und er schrieb, dass wenn er gab, er schrieb das berühmte Buch Saatglauben, wenn ich gab, egal was ich aussäte, Zeit, Geld oder andere Ressourcen, dann waren die Ernteergebnisse immer in drei Kategorien für mich einordnenbar. Ideen, Konzepte und Einsichten. Ich dachte, Mensch, warum schreibt er nicht Geld und Geld und Geld? Nee, er schrieb das gar nicht. Er schrieb, na, es gab auch Geld. Aber der Weg war meistens, dass Gott mir Ideen gab, Konzepte und Einsichten. Und genau das erlebe ich, seit ich das gelesen habe in meinem eigenen Dienst. Gott gibt mir, für unsere Gemeinde, für unsere Familie, er gibt mir Ideen und Konzepten und Einsichten, die letztendlich dann zu dem Erfolg führen, den Gott für mich hat. Denk mal drüber nach, was das für dein Leben heißen kann, wenn du auf einmal gar nicht mehr nur auf das guckst, was jetzt da scheinbar du brauchst, sondern er gibt dir auf einmal ein Konzept, vielleicht eine Geschäftsidee, vielleicht eine andere Art, wie du Kunden anschreibst oder wie du Hausbesuche machst oder keine Ahnung, was ganz anderes. Oder deine Frau auf einmal die Idee, selbst irgendwas zu tun, was Profit einbringt, keine Ahnung, wo du nie drüber nachgedacht hast. Dann auf einmal merkst du, Mensch, das brennt mir, das ist eine Idee, das macht mir Spaß. Aber geh dafür, nimm das an, geh den Weg. Die Liebe zu mir selbst ist der Maßstab der Liebe zu Menschen, die ich habe. Wenn mein Selbstwert im Keller ist, dann werde ich mein Gegenüber nie so behandeln, wie ich es tun sollte. Entweder ich behandle es wie ein Hund, so von unten nach oben, oh, du bist so toll und so klasse und überhaupt. Und ach, oh, ja, ja. Oder behandle es nach unten und trittst vielleicht. Was willst du denn? Das ist das, wenn dein Selbstwert nicht in Ordnung ist. Oder du hast Angst vor allem und gehst auf keinen mehr zu und hast überhaupt keinen Kontakt mehr. Und um Gottes Willen, wo Menschen zusammenkommen, na, das mag ich nicht so, nicht so eng. Und, weißt du, wenn dein Selbstwertgefühl gesund ist, dann hast du was zu geben. Weil dann weißt du, ich bin ja geliebt. Ja, ich weiß, ich habe Fehler. Ich weiß, ich habe Schwächen. Ich weiß das auch von mir. Aber ich weiß, da ist jemand, der liebt mich trotzdem. Egal, was ich mir für einen Schnitz erlaube, er ist da und liebt mich. Weil ich mich an ihm festkralle. Lest mal das Gemeindeprogramm. Hängst du richtig ab, habe ich den Titel genannt. Hängst du an Jesus ab? Oder an was hängst du? An irgendwas hängen wir alle. Jeder hängt an irgendwas. Sonst würden wir ja unterfallen. Wir müssen uns mit derselben Agape-Liebe lieben. Ich weiß von Sportler, die lieben sich, solange sie ihren Sport aktiv machen und gewisse Ergebnisse bringen, so Leistung, ah, da bin ich was wert. Bodybuilder, Brustumfang von, oder Läufer, Zeit in, dann ja, oder Fußballer, so viele Siege, dann sind wir gut, dann sind wir liebenswert. Und Gott sagt, das ist nicht der Weg. Das ist nicht Agape-Liebe. Das ist überhaupt keine Agape-Liebe. Ich liebe mich, weil ich bin, weil Gott mich liebt. Weil Gott mich errettet hat, befreit hat, mich beschenkt hat. Oh wow. Und auf einmal siehst du Menschen mit anderen Augen. Du guckst nicht mehr an, welcher Mannschaft spielt der? Ach, das. Oder wie sieht der aus? Guck mal. Also. Auf einmal, Mensch, das ist ein Kind Gottes. Das ist ein Prinz, eine Prinzessin von meinem Papa. Die ist Gott gestorben. Das ist was ganz Kostbares und Wertvolles. Und da muss ich ganz sorgsam mit umgehen. Vor Jahren hat Gott mit mir so darüber gesprochen. Und seitdem, ich gucke Leute anders an. Ich in der Beratung bin, ich habe nicht eine Beratung X, selbst wenn es 10 am Tag wären. Und ich sehe, da ist ein kostbares Kind Gottes und ich darf da irgendwie die Liebe des Vaters fließen lassen, den Rat fließen lassen. Das ist ein Vorrecht, versteht ihr? Das ist ein ganz anderer Dienst. Und das merken Menschen. Die merken, wie du mit ihnen umgehst. Die merken, wie ich mit ihnen umgehe. Ich möchte euch aber auch sagen, dass Liebe zu Menschen Pflicht ist. Und nicht Kür. Manchmal behandeln wir Christen das, als wäre es eine Kür, also eine Zusatzoption, die wir haben dürfen und können. Aber ich glaube von Herzen, die Liebe zu Menschen ist die Pflicht schlechthin. Wenn wir die nicht tun, brauchen wir gar nicht die ganzen Küren vorführen, die wir drauf haben. Und da haben wir, einige haben ja echt Küren drauf, also die können gute Dinge tun. Aber wenn diese Basis fehlt, mei, ohne Liebe, sagt uns die Bibel, ist alles, was wir tun, nichts wert. Ich möchte noch ein bisschen was über diese Liebe zu Menschen sagen. Die Liebe zu Menschen ist zum einen die Frucht des Geistes. Die Liebe schlechthin, nicht nur zu Menschen, aber die Liebe ist die Frucht des Geistes. Ich habe euch das schon mal gesagt, in Galater 5,22 lesen wir das. In Kolosser 1,8 auch. Frucht des Geistes aber ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann kommen 8 Aufzählungen, was das alles beinhaltet. Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Das ist die Frucht des Geistes. Die Liebe zu Menschen ist das zweite große Gebot, wie ich es euch eben gezeigt habe. Das sind die beiden großen Gebote, wo Jesus sagt, das umfasst das alles, was wichtig ist. Die Liebe zu Gott ist aber auch die Voraussetzung für jede die Liebe zu Menschen ist die Voraussetzung für jede übernatürliche Gabe, sagt 1. Korinther 13, 1 und 2. Die Liebe zum Menschen ist die Voraussetzung für jede geistliche, übernatürliche Gabe. Stell dir das vor. Oh, deswegen habe ich noch die Geistesgabe nicht und den. Weiß nicht, kann sein. Ist eine klare Aussage, finde ich. Ich mag klare Aussagen. Fordern zwar sehr heraus, aber sie bringen dann auch Frucht, wenn man danach geht. Und dann heißt es im 1. Korinther 16, Vers 14, alles soll aus Liebe zu Menschen geschehen. Alles. Was für die Korinther damals recht war, ist für uns billig. Alles soll aus Liebe zu Menschen geschehen. Und dann, das lesen wir jetzt vielleicht mal kurz, 1. Johannes 13, 1. Johannesbrief 13, bis 35. Oh ja, Entschuldigung, Johannes, 1. Johannes hat ja keine 13 Kapitel, ne? Die hätte ich jetzt lange gesucht, dankeschön. 1. Johannes, Johannes 13, Vers 35, das ist es, was ich suche. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Boah, das ist ein Ding, oder? Wenn du so siehst, wie manche Christen miteinander umgehen, dann fragt man sich, wo ist denn dann noch ein Jünger zu erkennen? Ja. Wow, das ist der Indikator. Das ist der Indikator. Das ist unser Lackmus. Unser Indikator, den wir hinhalten müssen und wo dann Gott sieht und Menschen sehen. Ah, okay, da ist wirklich Jüngerschaft da. Die gehen miteinander anders um, als es die anderen tun. Die Religiösen gehen so miteinander um, die Christen aber doch anders. Ein wichtiger Unterschied. Wisst ihr, diese Liebe zu Menschen war Jesus' einzige Motivation. War die einzige Motivation des Vaters, als er seinen Sohn gegeben hat. Das war die Liebe zu Menschen. Und dann verstehen wir, dass Jesus natürlich sagt, ihr sollt meine Werke tun. Und dann so einen Schwerpunkt legt. Weil wie könnten wir seine Werke tun, wenn das nicht da ist? Alles ist nichts. Wir haben gelernt, dass alles, was nicht aus Liebe geschieht, unnütz ist. Wir haben gelernt, dass der Glaube erst durch die Liebe wirksam wird. Wir sind eine Gemeinde, die Glauben hochhält. Wir reden viel über Glauben. Wir haben vieles im Glauben schon genommen und viele Sieger sitzen hier, die schon echte Kämpfe durchgekämpft haben. Ich an Emanuel denke oder so. Ja, was sind hier Kämpfe gekämpft worden oder von Theresa? Viele könnten jetzt aufstehen und können sagen, jawohl, im Glauben habe ich Dinge eingenommen. Aber es war immer in Verbindung mit der Liebe, sonst funktioniert der Glauben nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Guido jetzt einen brandneuen Mercedes E-Klasse schenke. Ich sage, Guido, hey, jetzt hast du einen neuen Mercedes, ist noch besser als der alte. Und Guido hätte Spaß dran und wird dann den Zündschlüssel rumdrehen und es wird sich nichts tun, weil kein Sprit drin ist. Und sagen, toll, jetzt hast du mir einen Mercedes gegeben, ich komme nicht mal bis zur Tankstelle damit. Aber so ähnlich läuft's. Gott hat uns einen brandneuen Mercedes E-Klasse oder S-Klasse oder was auch immer euer Lieblingsauto wäre gegeben. Aber die Liebe ist der Treibstoff. Die Liebe ist der Treibstoff, damit unser Glauben in Fahrt kommt. Und wenn wir Menschen nicht so lieben können, wie Jesus das tut, dann können wir nicht das tun, was Jesus getan hat. Ihr dürft auch Amen sagen, wenn euch irgendwas vielleicht gut erscheint. Danke. Nicht für mich, versteht ihr nicht? Es geht nicht um mich, es geht um uns selbst. Ich mache das selbst, wenn ich zuhöre. Ich sage mein Amen so oft, ich das, egal wie das die Leute nervt, ich will das ausdrücken, will mein Gott sagen, ja, ja, Herr, ja, ich sehe das so, ich nehme das an, ich nehme das jetzt gerade an, ja, ich will das, ja, mehr davon, Herr. In Amerika schreie ich den Leuten zu, preach it, mehr davon, komm, Prediger. Das macht man ja hier nicht so. Aber ich mag das, wenn man begeistert bei einer Predigt dabei ist und wirklich die Sache ernst nimmt und nicht nur so als ein nettes Vorgeschehen vor den Mittagsbraten stellt. Jetzt kommen die 12 Ausrufezeichen der Liebe. Und die habe ich alle abgeleitet aus diesem Text. Ich lasse den auch nochmal aufliegen in der Zeit, dann könnt ihr das mitlesen, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Obwohl ein guter Soldat ja ohne Schwert eigentlich nicht unterwegs ist, gell? Halleluja. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Das ist so mein erstes Ausrufezeichen, wo Liebe für mich erklärt wird. Und da sage ich wieder dasselbe wie vorhin. Liebe ist eine Entscheidung. Wenn sie ungeheuchelt ist, das Böse hasst und fest am Guten hält, dann geht das nur, indem ich eine Entscheidung dafür getroffen habe. Das ist nicht automatisch so. Wenn ich feststelle, dass ich einen Mangel an Liebe und an Glauben habe, dann tue ich nicht so, als sei ich perfekt, sondern ich arbeite mit Gott daran. Weil sonst ändert sich nichts dran. Danke, Iris. Zweitens, in der Brüderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel für die meisten Ehekrisen, die ich gesehen habe. Sobald die Frauen anfangen, ihren Mann zu ehren und die Männer anfangen, ihre Frau zu ehren, kommen Dinge in Ordnung. Nur je nachdem, wie viele Verletzungen vorher waren und vor allem, wie die Vergebungsbereitschaft ist, geht das schneller oder weniger schnell. Weil wenn ich ein bitteres Herz schon habe, weil ich eben lange nicht vergeben habe, und das ist immer die Folge von einer Nichtvergebung, das Herz wird bitter und ich kann das nicht mehr tun, wovon ich eigentlich weiß, dass es richtig wäre. Ich kriege es nicht mehr hin. Da brauche ich ganz viel Salbung, ganz viel Entscheidung und vielleicht muss ich das 20 Mal oder 100 Mal machen, bis es wirklich wirkt. Aber normal, wenn ich anfange und betrachte meine Frau als eine Königstochter, und sie ist eine, sie hat blaues Blut in ihren Adern, ich betrachte sie als eine Königstochter. Und ich kenne ihren Vater, auch ihren Übernatürlichen. Und ich weiß, mit dem ist nicht zu spaßen. Der ist liebevoll, aber der ist auch ganz klar. Und der haut mir auch eins zwischen die Rübe, wenn ich daneben haue, um mich wieder auf den Weg zu bringen. Wenn ich nicht gehorsam bin, hat Ulrika das schon gesagt. Ja? Gott hat kein Problem, mit Fehlern umzugehen, aber mit Ungehorsam. Wenn ich Gott nicht gehorsam bin, habe ich ein großes Problem. Und das wird hier in diesem Leben schon sichtbar. Manche denken, ah, das geht schon gut hier und irgendwie klappt das schon. Wart ab. Ungehorsam wirst du hier merken. Und sie ist eine Königstochter. Und ich mag mit ihr so umgehen wie mit einer. Und das habe ich nicht immer gemacht. Aber so seit ein paar Jahren, sage ich mal, lernen wir das, auf die Weise miteinander umzugehen. Und unsere Ehe ist unvergleichlich mit allem, was wir vorher an unserer Ehe erlebt haben, all die Jahre. Wir sind jetzt auch schon 13, 14 Jahre verheiratet. Ich möchte dir ganz viel Mut machen. Fang wieder an, deiner Frau die Tür aufzuhalten. Nicht, weil der Pastor das macht mit seiner Frau oder weil das eine nette Höflichkeit ist, sondern weil es eine Königstochter ist und weil du sie ehren willst, weil du diese Entscheidung getroffen hast. Ganz egal, wie groß, klein, dick oder dünn sie ist. Ob sie das tut, was dir gefällt oder nicht. Fang an, sie zu ehren dafür, wer sie ist. Ihr Männer, ihr werdet andere Frauen haben. Und ihr Frauen tut das mit euren Männern. Ganz egal, wie erfolgreich er im Beruf ist, wie erfolgreich er im Bett ist, welche Probleme er hat und was ihr über ihn alles an Problemen kennt. Ihr wisst doch die Probleme eurer Männer, mehr als irgendjemand sonst. Ihr wisst doch genau, wo seine Schwachstellen sind. Und es ist nichts einfacher, als hinzugehen und dann darin zu rühren. Und Mann, ich weiß genau, du hast ein Problem mit Pornografie, du Versager. Die Hauptsünde von vielen Männern ist Pornografie und die Hauptsünde von vielen Frauen ist Verachtung für ihre Männer. Und das ist ein doppelschneidiges Schwert, die hauen gegeneinander beide. Wenn du deinen Mann verachtest, weil er einen Fehler macht, dann hast du ein Problem, weil du verachtest Gottes Sohn. In der Bibel steht an ein paar Stellen, wo Leute gegen geistige Leiter gegangen sind oder gegen ihre Männer, die Frauen. Da sagt Gott, du tastest meinen Augapfel an. Pass auf, was du machst. An einer anderen Stelle heißt es, was richtest du einen fremden Knecht? Was sprichst du ein Urteil über jemanden? Dein Mann ist ein Knecht eines anderen, nicht deiner. Dein Mann ist der Knecht Jesu und du hast ihn nicht zu richten. Das ist Gottes Ding. Und das wird er auch tun, ist keine Frage, das wissen wir ganz klar. Er ist gerecht, er wird richten. Und auch deine Feinde, du hast sie nicht zu richten. Das wird er tun. Wir müssen einander mit Wertschätzung, mit Ehrerbietung, so heißt es wörtlich, in der Brüderliebe, seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Macht es zu einem Sport, wer einander das Bessere gibt, ihr Ehepartner. Macht es zum Sport. Oder auch ihr geistigen Menschen einfach miteinander, wie ihr miteinander umgeht. Macht es euch zum Sport, wer den anderen mehr segnet. Das ist das, was uns Christen ausmachen soll. Dieser Sport. Nicht übereinander reden. Das ist der Sport, den hasst der Herr. Und das ist der Sport von jemand anderem. Der Vater der Lüge hat diesen Sport davon. Aber der hat gesagt, nee, genau andersrum läuft's. Achtet einander, mit Ehrerbietung kommt zuvor. Er meint, dass ich meinen Bruder, meine Schwester, meine Frau mit den Augen betrachte, wie Gott sie sieht. Und auf einmal bekomme ich ganz schöne Ehrfurcht. Weil dann merke ich, Mensch, wie habe ich bisher gehandelt und wem habe ich wehgetan und wie konnte ich das tun, als wo das doch Kinder Gottes sind. Drittens, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Tu alles, was du tust, für Jesus. Die Hemden bügeln für deinen Mann, genauso wie die Arbeit für deinen Arbeitgeber, genauso wie deine Mitarbeiter in der Gemeinde. Tu es nie für irgendeinen Menschen allein. tu es immer als dem Herrn. Und du wirst die beste Arbeit bringen und du wirst die besten Ergebnisse haben und den besten Ruf. Und es wird echt sein. Und selbst wenn du nie ein Lob dafür bekommst, wirst du nicht aufhören, das Richtige zu tun, weil du es ja nicht tust, um Lob zu kriegen. Wenn Lob kommt, freust du dich. Aber wenn keins kommt, sagst du nicht, dann schmeiße ich halt alles hin. Habe ich manchmal gehört, auch hier im Dienst von Leuten. Falsche Motivation. Dann schmeiß es bitte hin, weil dann machst du es ohnehin nicht aus dem Richtigen heraus. Viertens, seid fröhlich in Hoffnung. Lerne im Glauben zu leben und visionär die Dinge zu sehen und zu nehmen, die Jesus dir zeigt. Dann bist du fröhlich, selbst wenn du gerade mitten im Dreck sitzt. Lass nicht länger zu, dass die Umstände dir erzählen, was sein wird. Beginne du den Umständen zu erzählen, was bei Jesus längst beschlossen ist. Das ist Glauben, das andere ist nichts. Und so wird Hoffnung zu Glauben und Glauben zu Existenz. Fünftens, im Bedrängnis haltet Stand. Wenn das dein Lebensstil ist, dann wird dich nichts und niemand aus der Bahn werfen. Solange du atmest, wird dich nichts und niemand aus der Bahn werfen. Wenn das dein Lebensstil ist, dass du Bedrängnis einfach standhältst. Ein Kohl hat Dinge ausgesessen, ja? Jemand, der vielleicht Jesus gar nicht so tief kennt. Aber er hat sie ausgesessen. Er hat gesagt, ich stehe dazu, zu dem und dem und ich stehe dazu. Und Punkt. Und ich lasse mich da jetzt nicht überwältigen. Man kann das jetzt politisch sehen, wie man will, aber es war so ein bisschen ein Bild dafür, wie wir mit Umständen umzugehen haben, die auf uns zuströmen. Was ist, wenn die Krankheit schon Jahre da ist? Man gewöhnt sich dran, man schließt Abkommen mit ihr und irgendwie geht das dann schon. Ne? Man findet eine richtig schöne Medizin, die auch dann ein bisschen Linderung bringt. Und man vergisst ganz, dass man eigentlich ja mit diesen Dingen gar keine Abmachung treffen möchte. Ja? Deswegen im Bedrängnis, haltet Stand. Haltet euren Stand. Bleibt genau da stehen, wo ihr wisst, das ist wahr. Und lasst euch nicht von Tatsachen irgendwo ein bisschen nach rechts oder nach links schieben. Das wird schade und tragisch. Ich muss da so an ein paar Beispiele denken. Vom Larry Stockstill, der jüngere Sohn, der ist aber Mitte 20, sowas, 23. Und er ist seit Geburt an oder seit vielen Jahren auf jeden Fall schon nierenkrank. Und er muss 6-mal die Woche zur Dialyse. Schon seit vielen Jahren. Und das ist eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Das ist der Pastorensohn, ist der zukünftige Pastor oder einer der beiden. Hat einen älteren Bruder. Und Larry erzählte uns, dass er diese Krankheit nicht annimmt. Dass er natürlich eine Behandlung über sich ergehen lässt, aber dass er angefangen hat, die Bibel zu lesen in diesen Zeiten. Und er liest auf diese Weise mehr als 6-mal im Jahr die Bibel, zusätzlich zu seiner normalen Bibellese. Weil er während dieser Dialyse dann liest er dann seine Bibel. Und er sagt, es gibt niemanden in unserer Gemeinde, der stärker im Wort ist als er. Das hat für mich was damit zu tun, fest zu bleiben, einen festen Stand zu haben, ganz egal, wie die Bedrängnis ausschaut und egal, wie lange sie kommt. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es immer wieder, wir haben nichts zu verlieren. Stimmt's, Anni? Wenn wir standhalten, wir können nur gewinnen. Wir haben nichts zu verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir heimgehen, aber wir können auch sehr wohl unser Leben hier deutlich verlängern. Ich kenne so viele Beispiele von Christen, die ihren Todeszeitpunkt um viele Jahre überlebt haben, immer noch aktiv sind, und weil sie einfach festhalten und stehen bei dem, was richtig ist. Und ich denke an den Colin Dye. Colin Dye ist ja der G12-Chef jetzt von Europa und er ist der Vorsitzende der Assemblies of God, also der Präses, der Pfingstler in England. Und er hat auch die größte Gemeinde, ich denke, in ganz England mit um die 18.000 Leuten. Und er hat letztes Jahr diese Konferenz gehabt, wo wir ja jetzt mit ein paar Leuten hinfliegen in ein, zwei Wochen, diese große europäische Konferenz. Und uns wurde jetzt erzählt von Jimmy Dowd, dass er unmittelbar vor der Konferenz, 1 oder 2 Tage vorher, seine 16-jährige Tochter beerdigt hat. Und Jimmy Dowd sagte, niemand von uns wusste davon, nur die engsten Vertrauten von ihm wussten, dass das passiert war. Er hat diese Riesenkonferenz geleitet, die ganzen 4 Tage durch. Und es war alles perfekt, er war professionell, er hat es durchgezogen, er hat diese Sache wertgeschätzt, er wusste, dass es seine Aufgabe ist. Und er ist dann nach dieser Konferenz, hat er sich sein Wohnmobil genommen und ist eine Woche fortgefahren, um zu weinen. Auch das meint, im Bedrängnis stand zu halten. Nicht viele tun das. Es gibt viele Krisen, die kommen. Manche Dinge sehen wir nicht voraus, manche Dinge verstehen wir nicht mal. Aber dafür zu sorgen, dass die Hauptsache bleibt, dass die Wahrheit bleibt, das ist wichtig. Oder ich denke an Dottie Austin. Vielleicht habt ihr schon von ihr gehört, sie hat ein Buch geschrieben, auch in Deutsch, von Krebs geheilt. Die Lady ist jetzt irgendwo so Anfang 80 und als junge Frau mit John Osteen, ihrem Mann, die haben eine riesige Gemeinde in Lakewood, auch mit um die 20.000 Leute inzwischen. Der Sohn leidet sie jetzt, John ist gestorben vor 2-3 Jahren. Aber die Frau war an Krebs krank, also junge Frau, todkrank, keine Überlebenschance. Und sie nahm nur das Wort, morgens, mittags und abends. Und sie hat diese Bibelstellen zitiert für sich. Sie hat gelesen und studiert über Heilungszusagen von Gott. Und sie hat nicht aufgegeben, sie hat weitergemacht. Es wurde schlimmer, sie hat weitergemacht. Sie hat weitergemacht, sie hat unbeirrbar daran festgehalten, dass sie noch nicht im Alter ist, heimzugehen. Und dass Gott ihre Heilung fest beschlossen hat im Wort. Sie hat das Schwert genommen und sie hat all diese Stricke, ganz egal wie dick die waren und wie viele es waren, mit der Zeit durchgehauen, die sie noch in Richtung Tod ziehen wollten. Der Geist des Todes ist besiegt. Und diese Frau lebt heute noch. Sie ist hundertprozentig geheilt durch diese Sache. Es war über ein Jahr Kampf für sie. Sie lebt heute noch. Sie hat ihren Mann überlebt. Jemand, der vor 50 Jahren todkrank war, sie lebt immer noch. Ich möchte euch so viel Mut machen, im Bedrängnis standzuhalten. Das geht nur in der Liebe. Das geht nur in der Liebe. Wenn ich die Liebe zum Menschen habe und daraus und auch natürlich zu Gott und diesen Glauben damit füttern kann, damit meinen Motor antreiben kann. Ihr Lieben, der E-Klasse Mercedes kommt zum Ziel. Amen. Wir brauchen diesen Treibstoff. Ich muss mich ein bisschen kurzer fassen. Seid beharrlich im Gebet. Glauben und Geduld sind ein Zwillingspaar. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Beharrlichkeit ist wichtig für jedes Gebetsleben, für jedes Anliegen, was du hast, für jeden Glauben, den du einsetzt. Wenn du nur ein bisschen glaubst, so 1-2 Wochen, und dann kannst du nicht mehr, du wirst viele Ergebnisse nie sehen. Wir brauchen ein langfristiges Herz, eine langfristige Zielplanung für unsere geistigen Anliegen, sodass wir eben nicht zurückschrecken, wenn es nicht sofort klappt oder wenn es sogar schlimmer wird, sondern dabei bleiben. Höre nicht auf, das Richtige zu tun. Fütter dich mit dem Wort und mache deine Zeiten mit Gott zur absoluten Priorität. Siebtens, nehme Anteil an den Nöten der Heiligen. Wenn du jemanden suchst, dem du helfen kannst, jemand hier aus der Gemeinde, du wirst jemanden finden. Mach das zu deinem Lebensstil, wo du kannst, hilf. Sei ein Segen. Das ist eine gelebte Liebe. Achtens, übt willig Gastfreundschaft. Öffne dein Haus für Christen. Wir haben jetzt noch eine Gelegenheit dazu, durch diese Konferenz habe ich ein paar angeschrieben. Wir suchen noch so ein paar Gasteltern. Aber auch darüber hinaus, öffnet euer Haus für Christen. Seid dienende Menschen. Das heißt in der Bibel ja nicht, dass sie alles in einen Pott geschmissen haben, wenn wir da in Apostelgeschichte lesen, dass sie alles gemeinsam hatten. Die hatten immer noch ihr Haus und so. Aber sie waren füreinander da, wenn irgendwas war, da haben sie was verkauft, haben sie was geregelt, haben sie ein Zimmer freigemacht. Die Dinge liefen ganz bestimmt so ab. Segnet, die euch verfolgen, ist der 9. Punkt. Segnet und flucht nicht. Handelt genau gegenteilig zu dem, was euer Fleisch sagt. Euer Fleisch sagt, mit dem rede ich nie wieder. Dem gebe ich nie mehr eine Chance. Euer Geist sagt genau das Gegenteil. Segnet, die euch verfluchen. Liebt eure Feinde. Und vor allem, denkt daran, manche Prüfungen wirst du so oft wiederholen müssen, bis du sie bestanden hast. Ich rede jetzt von Gottes Prüfung, nicht die Versuchung des Teufels, sondern die Gottes Versuchung. Gottes Prüfungen sind dieser Art. Er kommt mit etwas und er erwartet, dass du dich biblisch verhältst. Wenn du es nicht tust, du kommst in die Situation wieder. Ich weiß, dass durch viele Jahre Beobachtung, du kommst wieder rein. Und zwar exakt in dieselbe Art von Situation. Wenn du nicht handelst nach dem, was das Wort sagt, du wirst keinen grünen Fleck kommen in diesem Bereich. Prüf es, du wirst es herausfinden. Zehntens, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Nimm Anteil am Leben deines Nächsten, sei da. Das setzt auch da voraus, dass wir voreinander Schwächen bloßlegen können, Sünden bekennen können, um Hilfe bitten können. Manchmal geht es nicht um hochtheologische Erklärungen und was ist richtig und was ist falsch. Manchmal geht es auch einfach nur darum, zuzuhören und da zu sein. Mal mitzuweinen oder mitzulachen. Auch das müssen wir lernen. Ich habe herausgefunden, dass nicht jeder, der einen Rat sucht, einen Rat sucht. Mancher sucht einfach jemanden, der mal zuhört. Oder mal eine Streicheleinheit kriegt. Auch das hat seine Zeit und seinen Platz. Elftens, seid gleichgesinnt gegeneinander. Achte darauf, dass die wichtigen Dinge wichtig sind. Bleiben und nicht die unwichtigen Dinge wichtig werden. Lebe nach biblischen Werten und Gottes Standard. Achte auf deinen Maßstab. Achte nach, was du misst. Nimm nicht den eigenen. Du wirst herausfinden, du hast einige Bereiche deines Lebens richtig gut im Griff. Und du gehst dann hin und hältst dann an. Also da bin ich schon so groß in dem Bereich. Sag mal, gucken. Klaus, ich muss dir was sagen. Du bist nicht richtig. Da und da hast du ein Problem. Weißt du das eigentlich schon? Machen es nicht so offensichtlich, aber so ähnlich kann das aussehen. Wir haben einen guten Maßstab. Ja. Hier bin ich gut. Also, jetzt kommt Klaus in einen Bereich zu mir, wo ich eher den Maßstab habe und kommt dann zu mir und sagt, ja Bert, aber du, ach ja, ach, lass uns über was anderes reden. Ja. Anstatt dass wir hingehen und unseren Maßstab vergrößern wollen, machen wir uns nach unserem eigenen Maßstab fertig. Dann gehen wir miteinander so um, als ob das, was ich ja habe, der Maßstab ist für alles. Das ist aber nur ein Teil. Ein kleiner Teil von den vielen Dingen, die Gottes Maßstab entsprechen. Also pass auf, du wirst nämlich das ernten, was du aussäst. Und dann 12. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich rede von niedrig in den Augen der Welt, nicht in den Augen Gottes. Demut, Liebe, auch die achten und ehren, die schwach und fehlerhaft sind, gilt in der Welt nichts. Aber ist die Basis für alles. Da hat Jesus aufgebaut und die hat er sich gekümmert. Das war ihm wichtig. Und wir sollten sein wie unser Herr. Ich fasse es zusammen. Vergiss nicht, dass Liebe zu dir selbst der Maßstab ist und dass Liebe eine Entscheidung ist. Auch für dich selbst. Auch du musst zu dir sagen, ja, ich liebe mich. Aber ich habe so viele Leute die letzte Zeit reden hören und die haben angefangen mit guten Dingen und dann kam dieses Wort, aber. Und das Aber hat alles zerstört, was vorher gesagt wurde. Es war nichts mehr wert. Streich doch mal das Aber aus deinem Selbstbewusstsein raus. Und sag mal, ich bin geliebt. Nicht aber. Ich bin geliebt. Danke, Herr. Und deswegen liebe ich mich auch. Punkt. Und deswegen kann ich auch meinen Nächsten lieben. Ja, klar den Fehler und hat sie einen Fehler und was auch immer, ungereifte Persönlichkeit oder was auch immer du findest. Nein, Gott liebt diesen Menschen. Ehre sei ihm dafür. Er liebt mich trotzdem, ich bin, wer ich bin. Da habe ich mehrmals für weinen müssen in meinem Leben. Und das ist ein Weinen von Dankbarkeit. Weil ich kenne doch meine Schwächen auch. Mehr als Jesus zuvor. Bestimmt noch nicht alle, aber schon viele mehr als vorher. Und du bestimmt auch, je nachdem, wie lange du unterwegs bist auf diesem Planeten, kennst du inzwischen mehr deiner Schwächen als noch vor 10 Jahren. Und trotzdem, Jesus liebt dich immer noch. Ist doch ein Wunder, oder? Halleluja. Ich möchte jetzt Schluss machen hier und eine Zeit geben, hier irgendwas Instrumentales reinlegen. Und hier vorne ist das Kreuz und hier ist die Bühne. Ihr könnt euch davor hinknien oder hinlegen oder hinstellen und bringt diese Sachen mit der Liebe in Ordnung heute Morgen. Geht hier nicht so raus, wie ihr reingekommen seid. Ich weiß nicht, was ihr klären müsst, ob ihr was mit Gott zu klären habt, ob ihr was mit Menschen zu klären habt oder ob ihr was mit euch selbst zu klären habt. Wo ist die Liebe für mich? Wenn es da nicht da ist, dann kann ich andere nicht so lieben. Und dann ist das kürzeste Brett in deinem Leben. Wo bist du mit Menschen anders umgegangen, als du es hättest machen müssen? Wo hast du die Liebe nicht zur Pflicht gemacht, sondern ab und zu mal eine Kür gedreht, aber das war es dann auch. Und wo bist du in diesen 12 Ausrufezeichen, wo hast du dich da wiedererkannt und hast gemerkt, also da und da. Hey, das ist jetzt Entscheidungszeit. Das war ein Konzentrat, aber ich bin sicher, Gott hat zu jedem von euch irgendwas geredet. Und das klärt mit ihm jetzt ab, okay? Lass uns zusammen aufstehen. Ich lasse den Text mal hier an. Halleluja. Herr Jesus, wir sind deine Kinder und wir nehmen das ernst, was du sagst. Und wenn du so wichtige Sachen über Liebe sagst, über ein Wort, das wir noch gar nicht so ganz begreifen, dann wissen wir brauchen Hilfe. Und wir möchten hierin wachsen, wir möchten hierin zunehmen. Heiliger Geist, du bist hier und dein Wort ist ausgebreitet worden, jetzt eine ganze Stunde fast. Bitte nimm dieses Wort und transportiere es in die Herzen von uns allen. Und sprich die Bereiche an, die du ansprechen willst, wo wir einfach irgendwo hängen geblieben sind und nicht weiterkommen, solange das nicht geklärt ist. Herr, wir wollen nicht die Prüfung alle 10-mal machen, bevor wir sie bestehen und bestehen. Ich bitte dich, dass du heute hier einige Prüfungen zum Abschluss bringst. Durch Entscheidung, durch Liebesentscheidung. zieh du dein Volk hier vorne hin, zieh sie zu deinem Kreuz und lass sie Dinge ablegen und auch Dinge anziehen, so wie das dir gefällt, Herr. Und ich breche in Jesu Namen jeden Geist der Scham und auch jeden Geist der Furcht. In Jesu Namen, hier ist kein Platz für beides. Wir sind unverschämt, weil wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und wir wissen, dass wir den Stand eines Königs haben, einer Königin. Wir sind deine Kinder, Vater im Himmel. Und das ist nicht stolz, sondern das ist real. Wir sind deine Kinder. Wir sind berufen zum Herrschen in dieser Welt. Und wir wollen uns nicht beherrschen lassen von Lieblosigkeit und Furcht und anderen Dingen. Hilf uns zurecht, Herr. Mach uns frei an diesem Morgen. Zieh uns zu dir an dein Herz, Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.